Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viererkette, dem FCA-Podcast. Heute mal wieder mit einer ungewohnten Stimme. Ich bin Manuel André und darf heute Flo Eisele vertreten. Mir virtuell gegenüber sitzt aber ein alter Bekannter, Marco Scheinhoff. Hallo Marco.
Hallo Manuel.
Wir wollen heute natürlich auf das FCA-Spiel vom Sonntag blicken und fragen uns mal wieder, woran hat's gelegen? Und wir blicken auch noch nach Ende der Transferperiode auf den Kader des FCA. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Marco, du warst ja in Hamburg mit dabei. Fangen wir mal mit der wichtigsten Frage an. Kann der FCA-Spielertunnel denn mit dem St. Pauli-Spielertunnel mithalten?
Ja, also ich meine, der FCA bemüht sich ja, sich da auch in diesen Bereichen zu verändern. Und natürlich ist der Römertunnel ein bisschen was anderes als die ganze Atmosphäre, die auf St. Pauli herrscht. Ist ja schon ein besonderes Stadion, keine Frage. Und ja, also es ist alles ein bisschen anders in Hamburg oder in St. Pauli, sagen wir es mal konkreter. Aber ja, der FCA braucht sich da jetzt, glaube ich, auch mit seinem Stadion und seinen neuen Spielertunnel nicht zu verstecken. Also das ist schon ordentliche Qualität.
Dann gehen wir mal zum Sportlichen. Der FCA verliert nach 1-0-Führung bei St. Pauli. Würdest du sagen, das Ganze war unglücklich?
Ja, also es war, glaube ich, in der Summe schon verdient, der Sieg für St. Pauli. Also das ist, ja, letztlich war es ein bisschen die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, mit letztlich mehr Torchancen, diese Expected Goals, die ja immer ausgerechnet werden, also erwartbare Tore war Vorteil St. Pauli. Also in der Summe war es schon ein verdienter Sieg, wenn natürlich auch, wenn man sieht, wie er dann entstanden ist durch zwei Standardsituationen, einen Elfmeter, der dann erst nach Videobeweis angeguckt wurde, zuvor vielleicht faul an Finn Dahmen, was die Augsburger reklamiert haben. Und dann das zweite Gegentor, ein Freistoß, den Cedric Cesiger ein bisschen sehr unglücklich abfällt, wo er vielleicht lieber das Bein weglässt und dann fängt den Finn Dahmen. Also die Entstehung der Tore war unglücklich, aber ich glaube so, wenn man die Gesamtleistung anguckt, war es dann schon auch verdient für St. Pauli.
Es ging ja eigentlich gut los. Fabian Rieder gleich als Neuzugang in die Startelf beordert, traf per Kopf. Was können wir denn von ihm noch so diese Saison erwarten?
Also ich glaube tatsächlich relativ viel. Also er war ja ein totaler Wunschspieler von Sandro Wagner. Da hat er ja nie einen Hehl draus gemacht, dass er den unbedingt wollte und auch immer wieder den Kontakt gehalten hat. Und dass er ihn ja dann natürlich auch nach drei Trainingseinheiten, die Rieder ja nur hatte, dass er den dann tatsächlich auch in die Startelf gleich stellt, das zeigt schon die Wertschätzung auch von Wagner für Rieder. Also dass er von ihm sehr viel erwartet. Und ich glaube, das hat Rieder auch am Sonntag schon echt gezeigt, dass er eine richtige Verstärkung sein kann, dass er spielerisch gut ist, dass er aber auch, wie er selbst sagt, jemand ist, der auch gerne gegen den Ball arbeitet, also defensiv viel läuft, der Mannschaft damit helfen will, also auch da Qualitäten hat, nicht nur fußballerischer Art. Und ja, also er hat es, wie du gerade schon sagst, das Tor, das war natürlich schon der perfekte Einstand eigentlich, also besser geht's nicht, da Kopfball setzt er sich gut durch und ja, hätte eigentlich alles ein Rieder-Tag werden können sozusagen, aber gut, es wurde dann ein St. Pauli-Tag, aber ja, ist dann halt so.
Lass nur kurz über die Vorbereitung sprechen. Massengo, finde ich, macht's da auch richtig stark. Ich finde, der tut dem FCA auch richtig gut, oder?
Ja, total. Also das ist auch einer von den Neuen, die da sich sofort ja ihren Platz erkämpft haben und auch von Spiel zu Spiel zeigen, warum. Also der im defensiven Mittelfeld mit Jakic zusammen da die Fäden eigentlich schon ganz gut in der Hand hat. Und wie du auch sagst, die Vorbereitung zum Tor war natürlich auch ein bisschen glücklich. St. Pauli verteidigt es jetzt auch nicht gerade ideal, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wie dann Massengo die Flanke hinten auf den zweiten Pfosten schlägt und Rieder sich durchsetzt, das war dann schon ein sehenswertes Tor.
Dann führt der FCA, aber er schafft es nicht irgendwie nachzulegen. Wie hast du das Ganze vor Ort gesehen? Hast du das Gefühl gehabt, ja, Pauli war dann zwingender oder hättest du gesagt, ja, der FCA muss eigentlich früher irgendwie auf das 2-0 gehen?
Also es war natürlich, also direkt in der Phase nach dem Führungstreffer hast du schon bei St. Pauli ein bisschen eine Verunsicherung gemerkt. Da werden dann auch zwei, drei Ballgewinne oder Mert Kömür war dann mal nah dran, dem Torwart sogar den Ball abzuluxen und dann steht es wahrscheinlich 2-0, wenn ihm das gelingt. Aber dann hat der FCA ja entschieden oder Sandro Wagner hat dann die Mannschaft, wie er es nennt, im tiefen Block verteidigen lassen, also sich deutlich weiter zurückgezogen, was aus seiner Sicht die beabsichtigte Taktik war und damit natürlich auch gibst du natürlich St. Pauli den Ball und mehr Platz zum Kombinieren. Und er sagt aber Real Madrid, den Vergleich hat er dann nach dem Spiel angebracht, die machen das schon seit Jahren so, dass die auch mal im tiefen Block verteidigen und wenn sie dann nichts zulassen, also nichts zulassen heißt keine Chance für den Gegner, dann sind die damit zufrieden. Und beim FCA war es ja ähnlich. Also viele Chancen haben sie tatsächlich nicht zugelassen. Und dann kam halt dieser Elfmeter. Also wenn der nicht kommt, dann geht's mit dem 1-0 in die Pause. Und dann wird vielleicht St. Pauli nervös und keine Ahnung, dann kannst du vielleicht tatsächlich mit 3 Punkten heimfahren. Aber so durch den Elfmeter ist natürlich alles ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt worden. Aber die Idee, in einem tiefen Block zu verteidigen, die kam aktiv vom Trainer. Also das hat er so der Mannschaft dann mitgegeben und hätte gut gehen können. Aber klar, man kann auch sagen, ja Mensch, bleibt halt aktiv und versucht es 2-0 zu machen. Dann, aber ja, letztlich kam es halt, wie es dann kam, ja.
Es kam, wie es kam. Es kam zu dem 1-1 Ausgleich per Elfmeter. Müssen wir über die Situation diskutieren oder ist es
also ich glaube klar? Über den Elfmeter nicht. Also ich denke, das Handspiel von Cedric Cesiger, das war schon sehr deutlich und dass der Schiedsrichter dann den Videobeweis braucht, ja gut, vielleicht war ihm einer im Sichtfeld oder keine Ahnung, ist ja alles denkbar. Also aber ich glaube, der Elfmeter war okay. Was die Augsburger eher aufgeregt hat, war die Entstehung zum Eckball vorher, als Finn Dahmen ja von einem Hamburger bisschen in der Luft angegangen wurde im 5-Meter-Raum und dann da den Ball nicht fangen konnte, sondern ihn quasi nur ins Aus lenken konnte. Da hätten die Augsburger, glaube ich, gerne einen Freistoß. Das heißt, glaube ich, die hätten gerne einen Freistoß gesehen. Hat auch Sandro Wagner dann mit dem Schiedsrichter Harm Osmers länger drüber diskutiert und dem war es aber nicht genug für einen Foul. Er sagt, es ist eine Situation, die er lieber weiterlaufen lässt, weil einfach dieser Schutz des Torwarts, den es früher mal gab, als Sandro Wagner noch selbst als Spieler aktiv war, da war der Torwart ja im 5-Meter-Raum besonders geschützt. Da durfte man ihn nicht mal anpusten, so sagt Sandro Wagner. Und jetzt darf man halt auch in den Zweikampf mit ihm gehen und ihn offensichtlich ein bisschen anrempeln und gibt keinen Freistoß. Also ja, ich glaube, man kann von einer 50-50-Situation tatsächlich reden. Und eins muss man auch sagen, wenn Finn Dahmen vielleicht irgendwann mal in die Premier League oder irgendwohin gerne gedanklich wechseln würde, dann sollte er solche Situationen dann trotz kleinen Rempelns besser lösen. Also ja, natürlich, wenn er angegangen wird, ist es schwer, den Ball zu fangen, verstehe ich schon. Wenn du in der Luft bist, hast nicht mehr die Balance, macht es natürlich deutlich schwieriger, als wenn du in Ruhe den Ball fangen kannst. Aber ja, es war in der Summe einfach unglücklich.
Dann pariert er natürlich den Elfmeter, rutscht unglücklich weg.
Ja, und dann kam alles natürlich zusammen in dem Moment. Das ist wirklich so. Also das, ja.
Ja, dann steht's 1-1 und Sandro Wagner fängt dann auch das Diskutieren mit dem Schiri an, wirft einen Ball aufs Spielfeld sogar zweimal. Ich habe es nicht so ganz nebenbei verfolgt. Ja, kannst du es mir nochmal genau erklären? Was ist da genau abgelaufen und hätt's eigentlich rot geben sollen?
Also eigentlich, wenn man die Regel schreibt, eigentlich vor, wenn jetzt ein Funktionär, Trainer, was auch immer, einen Ball aufs Spielfeld wirft und das dann wegen Spielverzögerung tut, dann ist es eigentlich zwingend eine rote Karte. Sandro Wagner hat es nach dem Spiel versucht zu erklären, dass auf gar keinen Fall Spielverzögerung von seiner Seite sei, sondern er wollte eigentlich das Spiel eher schnell machen. Aber wenn man sich die Szene nochmal anguckt, also wenn ich richtig verstanden habe, St. Pauli Spieler Wahl stand am Spielfeld ran und wollte einen Einwurf machen und Sandro Wagner wirft halt dann den Ball, also den zweiten Ball, der Wahl hatte den Ball schon in der Hand, eben aufs Spielfeld. Und ja, es hilft jetzt dem Spieler nicht unbedingt, wenn da ein zweiter Ball vor ihm rumliegt, weil er hat ja einen in der Hand, um das Spiel fortzusetzen. Und ja, dann, sagen wir mal, ein bisschen unglücklich. Schiedsrichter hat es ja dann bei einer gelben Karte belassen, weil er es wohl ähnlich wie Sandro Wagner eingeschätzt hat, dass es keine Spiel- oder Zeitverzögerung gewesen sei. Ja, er hat für sich jedenfalls Wagner die Lehre draus gezogen. Er wird nie mehr einen Ball im Umfeld eines solchen Spiels anfassen. Und ja, ist vielleicht dann auch besser so. Ja.
Würdest du sagen, es war vielleicht sogar ein bisschen so ein Sandro-Wagner-Bonus, wenn man ihn so vielleicht grundsympathisch finden mag?
Ja, ich weiß es nicht, ob das bei einem Schiedsrichter eine Rolle spielt. Was man nicht vergessen darf, es war jetzt tatsächlich seine zweite Verwarnung schon. Also er hatte ja schon, ich glaube in Freiburg hat er schon eine gelbe Karte ja gesehen. Also ja, er muss da auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht zeitnah auf die Tribüne, also gesperrt werden muss. Ja, bei Trainern ähnlich, dass die bei 4 gelben Karten sind, die glaube ich schon gesperrt. Bin jetzt nicht ganz sicher. Also da muss er dann schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwann mal ein Spiel von der Tribüne aus beobachten muss. Aber ja, ob da jetzt ein Wagner-Bonus oder vielleicht war es einfach auch eine Szene, die der Schiedsrichter, ich weiß es nicht. Ja, aber einen zweiten Ball jetzt aufs Spielfeld zu werfen, war jetzt vielleicht in der Szene auch nicht die allerbeste Idee.
Das zweite Mal einen Ball aus dem Tor holen, ja, musste ja Finn Dahmen in der zweiten Halbzeit.
Genau.
Auch wieder unglücklich, würde ich sagen, oder?
Ja, sehr unglücklich. Freistoß von der Seite, der natürlich scharf aufs Tor kommt, also Richtung Tor. Und dann Zesiger, der auch einen unglücklichen Tag natürlich hatte, weil er ja auch schon in der ersten Halbzeit derjenige war, der den Elfmeter durch den abgespreizten Arm verursacht hat. Und dann, ja, hält er halt bei dem Freistoß sein Bein ein bisschen. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wollte er den Ball abwehren, kommt nicht hoch genug, fälscht den Ball dann ab und dann ist Finn Dahme natürlich völlig chancenlos. Wahrscheinlich, wenn Zesiger das Bein einfach weglässt, geht der Ball auf Finn Dahmen durch und er fängt ihn relativ einfach. Also in der Summe auch unglücklich, keine Frage. Das ganze Spiel für Cedric Zesiger war sehr unglücklich, der ja für Kevin Schlotterbeck in die Mannschaft kam, der noch muskuläre Probleme hatte und ja, Elfmeter verursachen und dann quasi noch einen Freistoß abfälschen, war wahrscheinlich nicht der angenehmste Arbeitstag für Zesiger, aber ja, auch sowas kommt dann halt irgendwann mal vor.
Was für Lehren muss der FCA denn jetzt ziehen aus dieser Niederlage?
Ja, ist schwer zu sagen. Also Wagner hat ja versucht, auch während des Spiels, das tut er ja oft, seine Systeme zu verändern. Er hat die Struktur ein bisschen verändert, in der Offensive neue Spieler reingebracht, hat ein bisschen auf der Sechserposition was verändert. Also er versucht ja dann auch während des Spiels aktiv an der Taktik zu arbeiten und ja, er hat auch wieder ohne Stürmer oder ohne echten Stürmer ja angefangen. Er baut ja da vorne auf Kömür, Rieder, den Neuzugang, den wir schon hatten, und Elias Saad, die ja alles ein bisschen ähnliche Spielertypen sind, die klein sind, die wendig sind, die technisch stark sind. Und Claude Maurice kam dann in der zweiten Halbzeit noch rein, der genau exakt ja auch in dieses Anforderungsprofil reinpasst. Und irgendwann hat er dann auch Tietz eingewechselt, dann als Stürmer. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ob es bei dieser Taktik bleibt oder ob er jetzt irgendwann auch mal sagt, jetzt ist die Sperre ja von Samuel Esende, ist jetzt abgelaufen mit dem St. Pauli-Spiel. Die 3 Spiele hat er jetzt abgesessen von seiner roten Karte aus der vergangenen Saison. Vielleicht, wenn der da ist, dass er jetzt gegen Mainz dann sagt, okay, dann probieren wir es vielleicht mal wirklich mit ihm als Stürmer, kann passieren. Also ja, vielleicht da eine Anpassung taktischer Natur vielleicht.
Was glaubst du, geht's gegen Mainz dann mit einem echten Stürmer?
Ich glaube, da ist Sandro Wagner wirklich so, er liebt ja auch die Überraschungen und will ja dem Gegner auch immer nichts, also so gut wie nichts verraten. Also deswegen ist da alles denkbar. Das wird jetzt die Trainingswoche zeigen, welche Ideen er da hat, was er für Mainz, die ja auch nicht gut oder die nicht gut in der Saison gestartet sind, was er da sich alles überlegen wird, was auf deren Spielweise passen könnte. Aber Esende ist natürlich eine Option, gar keine Frage. Also dass der vielleicht dann Spielzeit bekommt. Was für Tietz natürlich dann der nächste Rückschlag wäre, weil ich glaube, der hatte schon mitgerechnet, solange Esende noch fehlt, dass er dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, aber dass er jetzt da 3-mal von der Ersatzbank kommt in den 3 Bundesligaspielen, das war jetzt natürlich für ihn, glaube ich, auch überraschend.
Vielleicht um den Spieltag jetzt noch abzuschließen, hat sich überrascht, wie St. Pauli aufgetreten ist. Also für mich so am Anfang der Saison, wenn man dann so einen Kicktipp überlegt, ja, wer könnte denn absteigen, da war St. Pauli bei mir schon eher ziemlich sicherer Absteiger da irgendwie unten dabei. Okay. Hat dich der Auftritt überrascht oder bist du eher der Meinung, ja, St. Pauli, die machen das ganz gut?
Also die machen es wirklich gut. Also die haben sich ja wirklich stabilisiert. Die stehen jetzt mit 7 Punkten da. Du hast natürlich auch gemerkt, dieses Hamburger Derby, was sie ja vor der Länderspielpause gewonnen hatten beim HSV, das hat denen schon gut getan und die spielen da schon, also so wie vergangene Saison, da waren sie ja die zweitbeste Defensive der gesamten Liga. Also diese defensive Stabilität haben sie sich beibehalten und haben jetzt, glaube ich, auch noch wirklich ein paar ganz gute Kicker dazu bekommen, die das Spiel auch in der Offensive attraktiver gestalten können. Also ich glaube schon, ich glaube jetzt nicht, dass die noch richtig unten reinrutschen. Da gibt's, glaube ich, diese Saison andere Kandidaten wie Heidenheim oder vielleicht der Nachbar aus dem Norden von St. Pauli, dass der dann auch wieder eher Schwierigkeiten bekommt als sie selbst.
Ja, da stimme ich dir zu. Ganz klare Fehleinschätzung von mir zum Saisonstart.
Offensichtlich. Lässt sich aber auch nicht mehr reparieren wahrscheinlich, ne?
Ja, schauen wir mal, was noch passiert. Vielleicht rutschen sie ja doch noch hinten rein.
Ja, ja.
Was würdest du sagen, jetzt nach diesem Spiel, der FCA steht bei 3 Punkten. Mhm. Wohin geht's denn jetzt? Jetzt muss schon gegen Mainz, dann müssen die Punkte dringend her, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, das Mainz-Spiel hat jetzt, also die bisherigen Spiele haben natürlich jetzt den Druck wachsen lassen, keine Frage. Ich meine, dass du gegen Bayern daheim verlierst, musst du immer einkalkulieren. Dass du in Freiburg gewinnst, war tatsächlich dann ja auch ein bisschen eine Überraschung. Also da haben sich die Augsburger immer sehr, sehr schwer getan und erstes Spiel in Freiburg dann zu gewinnen. Also die 3 Punkte waren eher überraschend. Ich glaube, dass man dann eher in St. Pauli wahrscheinlich mit einem Sieg gerechnet hätte als in Freiburg. Also von daher sind die 3 Punkte jetzt schon nach den 3 Spielen, glaube ich, okay. Damit kann man leben. Pokal weitergekommen, das war natürlich auch okay. Aber jetzt wird sich's natürlich zeigen mit Mainz zu Hause, dann Heidenheim auswärts und dann Wolfsburg zu Hause. Also das werden jetzt 3 Spiele, die geben jetzt einfach die Richtung vor, was in der Saison tatsächlich möglich ist und ob die Idee von Sandro Wagner, die spielerische, die fußballerische Idee, die er hat, die sich ja stark unterscheidet von seinem Vorgänger jetzt Thorup, ob die dann auch auf einen Erfolgsweg führen wird oder ob es doch wieder eine Saison wird mit eher Zittern um den Klassenerhalt.
Bevor wir jetzt noch kurz auf das Ende der Transferperiode gucken, noch hier der Einschub. Wenn dieser Spieltag ein Song wäre, ich habe was rausgesucht. Ich habe mir Jan Delay geschnappt mit Auf St. Pauli brennt noch Licht.
Auf St. Pauli brennt noch Licht. Da ist noch lange noch nicht hin.
Ja, wie ich es schon gesagt habe, ich habe St. Pauli ein bisschen anders eingeschätzt und es brennt noch Licht.
Eben brennt noch viel Licht momentan.
Da brennt noch sehr viel Licht. Viel,
sehr hell gerade auf St. Pauli.
Da werden noch Feuer entzündet. Ja. Den packe ich auf jeden Fall mit auf die Playlist. Könnt ihr dann nachhören. Und jetzt schauen wir noch auf die Transfers. Rieder, positiv würde ich mal sagen, oder deine Einschätzung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist wirklich einem FCA ein Coup gelungen, weil der war ja auch bei etlichen anderen Vereinen auf der Wunschliste gestanden aus der Bundesliga und also er hat am Sonntag auf jeden Fall angedeutet, oder nicht nur angedeutet, aber schon deutlich gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann und dass Wagner auf ihn baut, ist auch gar keine Frage. Also da, ich glaube, da, so wie Sandro Wagner nach dem Spiel auch gesagt hat, da kann sich der FC Augsburg noch auf sehr viel freuen in den nächsten Monaten und Jahren mit Fabian Rieder. Also das sollte auf jeden Fall eine sehr gute Verpflichtung gewesen sein.
Hast du sonst noch einen Lieblingsneuzugang?
Du, jetzt zu Gabi kann man noch wenig sagen, der ja auch jetzt auf den letzten Metern noch kam, der wurde jetzt ja eingewechselt. Also das ist, ja, da lässt sich noch nicht viel sagen. Dem muss man auch Zeit geben, sagt Sandro Wagner. Der muss sich jetzt erstmal ans Land und an alles gewöhnen und an die Sprache, an die fremde Sprache. Und also da ist es schwer, noch was zu sagen. Und wenn man jetzt auf den Sommer zurückblickt, ich glaube, Masengo hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Das war natürlich auch ein sehr guter Zugang. Elias Saad, der von St. Pauli kam. Der macht es bislang auch sehr gut. Robin Fellhauer nicht zu vergessen, der ja mit seiner jetzt trotz der schweren Gehirnerschütterung aus dem Bayern-Spiel jetzt ja auch schon wieder eingewechselt wurde und eine Halbzeit lang dabei war, mit Maske gespielt hat. Also ja, also ich glaube, von den Neuzugängen, da sind schon ein paar dabei, die sich da schon etabliert haben, fest in der Mannschaft.
Würdest du sagen, es hat sich jetzt schon von so einer Torup-Mannschaft hin zu der Wagner-Mannschaft entwickelt?
Also es entwickelt sich auf jeden Fall, ja. Er pflegte einfach eine andere Art des Fußballs. Es ist die Defensive, die ja Thorups Hauptmerkmal war, auf das er immer geachtet hat. Das, klar, eine Defensive muss immer noch stabil stehen. Und wenn man jetzt mit einem Joveleo, also dem Kapitän, dem Innenverteidiger redet, der wird auch sagen, klar, die Defensive ist unser Prunkstück. Aber Wagner versucht ja auch, den Fußball aktiver zu gestalten. Er lässt den Fußball ein bisschen anders spielen, soll alles ein bisschen strukturierter, spielerischer sein, also nicht nur hohe Bälle, obwohl am Sonntag auch relativ viel hohe Bälle vom FCA zu sehen waren, aber das soll ja jetzt nicht die Grundidee sein, jeden Ball von hinten raus hoch nach vorn zu schlagen, sondern eher einen gepflegten Spielaufbau über die Sechser, also über die Mitte und dann mit den schnellen Außen und vorne halt Kömür, Saad, wer auch immer dann spielt, Rieder, Claude Maurice, der jetzt ja wieder zurück ist, also da sind dann auch ein paar feine Kicker dabei, die den Ball gut behandeln.
Ich bin gespannt, was die so alles zusammenzaubern werden. 2 Abgänge noch, Kabadayi und Meunier gehen in die Türkei. Tut das weh?
Ich glaube, also Kabadayi hat ja eh keine große Rolle gespielt und Meunier hat Wagner ja von Anfang an mit offenen Karten ihm gegenüber gespielt, dass er sagt, du wirst nicht sehr viel Spielzeit bekommen. Das kam, glaube ich, bei Meunier inhaltlich natürlich für ihn schwierig an, aber er hat sich über die Offenheit gefreut, dass er einfach wusste, okay, wenn ich viel Spielzeit will, und die braucht er, weil er mit Benin, mit seinem Heimatland, große Ziele in diesem Jahr hat, da steht der Afrika-Cup an und dann die WM natürlich nächstes Jahr. Und wenn er da sich für Benin empfehlen möchte, dann braucht er einfach Spielzeit. Und wenn Wagner zu ihm sagt, die kann ich dir nicht garantieren, dann ist es nur nachvollziehbar, dass man sagt, okay, dann gucke ich mich nach einem neuen Verein um. Und den hat er jetzt in der Türkei mit Alanyaspor ja gefunden, noch auf den letzten, wirklich auf dem allerletzten Drücker, weil er das türkische Transferfenster auch deutlich länger auf war als in Deutschland. Hat da eben geholfen, dass dieser Transfer noch über die Bühne ging. Und Sandro Wagner, glaube ich, wird es verschmerzen, weil wenn er ihn vermissen würde, dann hätte er ihm nicht mitgeteilt, dass er wenig Spielzeit bekommt. Also ich glaube, das ist für beide Seiten dann total okay so.
Dann haken wir die Transferperiode auch ab. Eine letzte Frage, weil du jetzt auch noch die Nationalmannschaft ansprichst. Wir müssen ihn noch thematisieren. Finn Dahmen war dabei bei der Nationalmannschaft. Ja. Was hast du für ein Gefühl? Wie ist er da jetzt zurückgekommen? Wie war die Zeit dort für ihn?
Total schön, sagt er. Also es war lehrreich natürlich. Also es ist, mit den besten Kickern Deutschlands trainieren und spielen durfte er ja nicht. Aber er war ja im Kader immerhin und hat ja dann auch dieses erste Spiel in der Slowakei miterlebt, was ja nicht ganz so erfolgreich ausging. Aber nein, es war eine tolle Erfahrung, sagt er. Er hat sehr viel mitgenommen. Aber was für ihn auch wichtig war zu sehen im Training, ist, dass er mithalten kann. Also das natürlich alles nochmal, klar, ein Tick präziser, ein Tick schneller, ein Tick intensiver, als jetzt hier in Augsburg ist, ist, glaube ich, normal. Also wir reden ja von der Nationalmannschaft. Aber er hatte für sich den Eindruck, und er wurde ihm auch so vom Trainerteam wiedergespiegelt, dass er da durchaus mithalten kann. Und ich glaube, deshalb gibt ihm dann natürlich auch Selbstvertrauen. Und hat man auch am Sonntag gesehen, jetzt mal abgesehen von dieser Flanke, die zur Ecke führt, die ein bisschen unglücklich war, war er einfach auch da wieder sehr stabil. Und in der zweiten Halbzeit 2-3 Fußparaden, die sehenswert und wichtig waren, um den FCA im Spiel zu halten. Also Finn Dahmen ist schon auf einem guten Weg. Die Frage ist halt, wird er irgendwann mal die Chance bekommen, Nationalmannschaft zu spielen? Ja, also Alexander Nübel, Oliver Baumann scheinen mir jetzt nicht so weit weg zu sein von ihm, vom Niveau her.
Das Gefühl habe ich auch, ja.
Ja, also ich glaube da, also mit Nübel kann er auf jeden Fall mithalten. Baumann, ja, ist jetzt auch nicht der überragende Weltklasse-Torhüter. Ja. Ter Stegen weiß niemand, wie er zurückkommt, wann er zurückkommt, wie fit er sein wird, ob er überhaupt Spiele machen darf in Barcelona, weiß kein Mensch. Also bleibt spannend, aber zeigt auch irgendwie, dass diese außergewöhnlichen Torhüter, die Deutschland ja lange hatte, also brauchen wir ja nur in die jüngste Vergangenheit mit Manuel Neuer gucken, die Zeit scheint ein bisschen vorbei zu sein. Also es sind ein paar auf einem ähnlichen Niveau sehr gute dabei, aber so dieser ganz überragende wie Manuel Neuer, der könnte in naher Zukunft fehlen.
Ja. Wir sind gespannt, wie sich Finn Dahmen da reinkämpfen kann. Die nächste Chance, sich auszuzeichnen, hat er dann gegen Mainz. Das sollen für den FCA die nächsten Punkte her. Marco, hast du noch irgendwas, was wir thematisieren müssen?
Ich glaube nicht. Alles gut. Bin sehr zufrieden. Der Flo kann in Urlaub bleiben.
Sehr gut. Die Doppel-6 hat übernommen. Aber ja, dann genau. Nächste
wir brauchen
Woche
keinen Eisele mehr.
Wir brauchen keinen Eisele. Dann bis zur nächsten Woche. Dann wahrscheinlich doch wieder mit Flo Eisele.
Ist er wieder da wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Lässt sich nicht auffallen. Naja, genau.
Dann danke, Marco. Und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke, mach's gut. Dir. Servus.
Ciao.